Herzlich willkommen bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Mein Name ist Ute Möller, ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts und freue mich auf einen ganz besonderen Gast in dieser Folge, auf Barbara Engelhardt, eine Künstlerin aus Fürth, die mit vielen Preisen schon ausgezeichnet worden ist für ihre Arbeit. Wir kennen uns noch aus meiner Zeit, als ich Journalistin und Redakteurin war in Nürnberg. Da haben wir uns immer wieder getroffen. Ich habe immer wieder Barbara interviewt zu unterschiedlichen Themen. Und wir sind locker in Kontakt geblieben. Und ich habe mich sehr inspiriert gefühlt durch das Gespräch mit Barbara, weil sie da nämlich auch einen Punkt getroffen hat, der mich in letzter Zeit sehr beschäftigt hat. Nämlich die Frage oder das, was ich an mir und auch an anderen beobachte, ist, wenn man so sein Leben verändert und einen neuen Weg einschlägt, dass man sehr leicht dazu neigen kann, in so eine Art Aktionismus zu verfallen. Dass man das Gefühl hat, man hat so einen inneren Treiber, der einen dazu bringt, nur nicht stillzustehen, sondern Hauptsache in der Aktion zu sein. Und ich fand das sehr, ja, in der Retrospektive für mich selber, die ich nie so wirklich zufrieden war in dieser Situation. Dieses Machen, 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 nur nicht ruhig sitzen, nur nicht Stille halten, nur nicht die Gedanken kommen lassen, nur nicht zulassen, dass da auch mal nichts ist. Weil ich das Gefühl hatte, wenn ich auf meiner Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung aktiv bin, also Kontakte pflege, Leute anrufe, mich um freie Aufträge bemühe, dann kann mir weniger passieren. Dann ist die Situation für mich safer und sicherer, als wenn ich einfach mal zulasse, dass da ein paar Tage nur die innere Arbeit stattfindet. Also, dass ich einfach nur überlege, aus dem Fenster gucke, nichts tue, spazieren gehe und Vertrauen habe, dass in diesen stillen Momenten gute Ideen kommen. Das ist für mich eine große Herausforderung gewesen. Und die Barbara erzählt in unserem Gespräch, dass sie bei Workshops, wenn sie Leuten Kunst vermittelt, auch den Eindruck oft hat, dass die ein Problem damit haben, einfach mal ruhig vor dem weißen Blatt zu sitzen, nicht gleich anzufangen, sondern diesen Moment der Stille ja nutzen für das, was dann kommt. Und dass sie sagt, dieses in der Ruhe sein ist ein bisschen eine Bedingung auch dafür, dass künstlerisch was passiert im Nachgang. Ja, das finde ich einen sehr inspirierenden Gedanken, den ich da mitgenommen habe aus dem Gespräch mit Barbara, wie so viele andere Gedanken auch. Ja, und unser Gespräch geht los mit der Großmutter von der Barbara. Das war wohl noch so eine richtige Dame mit Stöckelschuhen und Kleid und Haltung und so Contenance, die Barbara auch noch dazu gebracht hat, mit Büchern auf dem Kopf zu üben, gerade zu gehen und aufrecht zu gehen. Ja, und mit ihrer Oma hat sie viele lustige Sachen erlebt und gleichzeitig hat ihre Oma sie aber auch schon an die Kunst herangeführt, so wie ihre ganze Familie sie in diese Welt eingeführt hat und sie auch immer unterstützt hat, in ihrem Wunsch Künstlerin zu sein. Ich wünsche jetzt allen viel Vergnügen und viel Inspiration bei dem Gespräch mit Barbara Engelhardt. Genau, und einfach viel Vergnügen beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Herzlich willkommen, Barbara Engelhardt, heute bei B49, dem Empowerment-Podcast aus Nürnberg. Wir sitzen mal wieder bei mir im Wohnzimmer an meinem Esstisch und es ist wunderschönes Wetter und ich freue mich sehr, dass du aus Fürth zu mir gekommen bist.
Ja, ich freue mich auch und bin schon gespannt auf das Interview.
Ja, ich stelle dich kurz mal vor, viele kennen dich, weil du hast auch einige Kunstpreise hier in der Region ja schon bekommen. Du bist freie Künstlerin, lebst in Fürth, hast an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert und bist, seit du 29 bist, freischaffend, also seit 2003, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, von dem, was du mir erzählt hast. Du hast angefangen mit, sag mal, klassisch Leinwand, Farbe, Keilrahmen und hast dich aber, ich glaube, relativ bald hin entwickelt eigentlich zu einer Person, die sich in ihren Performances und ihren Installationen oft auch selber ausstellt, mit einbezieht in das, was sie tut. Machst aber auch viel Kunst am Bau, also Gestaltungen am Bau, an der Schule zum Beispiel. Das habe ich noch in Erinnerung mit deinen Bändern und Installationen. Genau, du hast eben vor 3 Jahren den Kulturpreis der Stadt Nürnberg bekommen und letztes Jahr den Kulturförderpreis der Stadt Fürth.
Genau, mal so weit. Genau. Und ich habe ein bisschen was über dich gelesen vorab und muss jetzt mit einer Frage anfangen, die mich einfach so neugierig gemacht hat. Du hast wohl eine Oma gehabt, die dich und deine Schwester sehr für Kultur und Kunst interessiert hat. Und ihr wart wohl viel unterwegs, auch so kulturreisemäßig, oder habt euch viel historische Dinge angeguckt. Und da gibt es diese schöne Geschichte, dass du und deine Schwester wohl eingeschlossen wurdet in Schloss Linderhof und da eine Nacht verbracht habt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das, da würde ich gerne mit einsteigen. Wie, also, weil das ist ein Traum von mir, mal so auf Schloss Neuschwanstein eingeschlossen zu werden und da nicht mehr rauszukommen für einen. Stimmt das so? Wie war das?
Also ich habe die Geschichte auch nur erzählt bekommen. In dem Fall war es nur meine Schwester. Meine Oma und auch meine Eltern, wenn wir auf Reisen sind, war das ein Pflichtteil, dass wir zum einen in die Kirchen gehen, weil es ja auch sehr viel Kunstwerke auch gab, und zum anderen, dass wir auch Museen und die Kultur und die Geschichte kennenlernen. Also das war bei uns Pflichtbestandteil. Und meine Schwester war eben mit meinen Großeltern in Schloss Linderhof. Und meine Oma, wir sind da nicht nur durchgelaufen, sie hat uns dann auch immer erklärt, was da ist, auch in Kirchen. Zum Beispiel haben wir die ganzen Heiligen auch kennengelernt, die Geschichte zu den Heiligen, wie es dazu eigentlich kam. Ich heiße ja Barbara. Ich weiß, mein Namenstag ist am 4. Dezember und die heilige Barbara ist die Schutzpatronin für die Bergleute. Deswegen hat sie auch immer eine Lampe dabei. Uns wurden auch die ganzen Symbole erklärt und eine Hostie. Sie wurde ja auch eingesperrt und ist dann eben zu Tode gekommen. Gibt ja auch den Spruch: die Barbara mit dem Turm, die Margarete mit dem Wurm, die Katharina mit dem Radl, das sind die drei schönsten Madel. Also,
ist auch sehr motivierend, oder?
genau. Und einmal war meine Schwester eben mit ihr in Schloss Linderhof und sie hat ihr in irgendeiner Ecke was erklärt. Und irgendwann waren sie dann anscheinend nicht mehr bei der Gruppe und sind dann da eingesperrt worden. Und dann hat meine Oma halt gesagt, naja, dann schläfst halt da in dem Bett, bis halt dann endlich wieder jemand kam, der sie rausgelassen hat. Ist mir auch mal mit meiner Oma passiert, mit meiner Großmutter eben in Würzburg. Da waren wir auch in der Kirche und wir wussten auch nicht, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall waren wir dann die Letzten und die Kirchentür war zu. Dann meinte meine Oma ganz zu mir, naja, dann schlafen wir halt auf der Kirchenbank. Und wir haben dann angefangen, die Sakristeiglocke auch zu läuten, aber gegen große, massive Holztüren von der Kirche zu klopfen oder zu bumbern, bringt ja nicht viel. Und wir haben das eben immer mal wieder versucht und irgendwann haben wir dann noch mal was gehört, haben dann eben die Sakristeiglocke dann geläutet. Und dann kam der Pfarrer, kam dann auf einmal und hat gemeint, Mensch, wir haben ja Glück, er ist jetzt nur zurückgekommen, weil er was vergessen hat, sonst hätten wir wirklich die Nacht in der Kirche verbringen müssen.
Und das heißt, du machst deinem Namen alle Ehre.
Genau, also meine Großmutter war eine sehr unternehmungslustige Frau und genauso weiß ich noch, auf dem Nürnberger Friedhof, am Südfriedhof, waren wir auch mal zu spät dran und die Haupttore waren alle zu. Und ich vergesse auch nie, wir haben mal gesagt, wir müssen jetzt vorne über das Haupttor klettern. Und meine Großmutter war ein wenig kleiner, immer mit Rock an und Stöckelschuhen. Das war zu und dann ist erst mein Großvater rüber, dann haben sie mir rüber geholfen und dann kam meine Großmama. Und als sie aber direkt am Tor oben saß, hatte sie immer wenn kurze Peine und wir haben immer gesagt, ja, du musst dich noch ein wenig nach links beugen, damit dein Fuß auf die Klinke kommt und da führt ja direkt die Straßenbahn vorbei. Und in dem Moment kommt die Straßenbahn und die Ampel schaltet auf Rot und alle schauen meine Großmutter auf dem Friedhofstor an und sie meint dann nur so typisch Nürnbergerisch, Allmächt, jetzt kommt ja noch die Strasserbahn. Und das sind halt einfach unheimlich ja, lustige und prägende Kindheitserlebnisse, die ich halt bis heute einfach in meinem Kopf habe. Also die werde ich nie vergessen.
Das heißt, deine Familie hat schon dafür gesorgt, dass du auch mit Kultur und Kunst was zu tun hast, als du klein warst?
Ja, auf jeden Fall. Sie haben immer, ich habe sehr gern gemalt und sie haben mich auch immer zugesprochen und befürwortet, ich sollte es weitermachen. Als ich meinem Vater irgendwann gesagt habe, ich würde gerne auf die Akademie gehen, hat er nur gemeint, ja, also er findet es gut, ich muss aber erst mal schaffen, dort genommen zu werden. Also es war so, sie hatten auch ein Verständnis einfach dafür, ne? Und die haben das unterstützt.
Ich finde da diesen Punkt spannend, weil du hast das ja dann gemacht, du hast dich an der Akademie beworben. Und bei mir gab es mal eine Szene, wahrscheinlich wäre ich auch gar nicht so begabt gewesen, aber ich habe ja mich immer sehr für Theater interessiert und wollte mich auf der Schauspielschule in Bochum bewerben und habe auch fleißig in meinem Zimmer geübt, so meine verschiedenen Rollen. Und dann werde ich das nie vergessen, dann habe ich irgendwann nochmal mit dem Sekretariat der Schauspielschule telefoniert, wegen irgendeiner Info wahrscheinlich. Oder vielleicht habe ich auch gesagt, ich komme doch nicht oder ab irgendwas. Und ich werde das nie vergessen, weil ich eben, also ich kenne diese Punkte im Leben, wo man sich dann nicht traut, wo man sagt, nee, ich bin da echt nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich lasse das mal gleich sein, die anderen sind sowieso viel besser. Das heißt, diesen Schritt zu gehen, gerade finde ich im künstlerischen Bereich, nicht zu denken, also an sich zu zweifeln, so, also oder kennst du diesen Gedanken, hattest du das auch vor diesem Sprung oder warst du einfach nur so freudig und hast gesagt, ja, ich mache jetzt so mein Ding?
Also soweit ich zurückdenken kann, wollte ich schon immer Kunst machen oder zumindest etwas mit Kunst. Und auch als ich dann geschafft habe, an die Akademie zu gehen, war ich ja nach der Gestaltungsforce auch ziemlich schnell dort. Ich war mit 20 Jahren an der Akademie, da war ich mit einer der Jüngsten. Und habe das dann auch gemerkt, das ist einfach auch dort ein Selbstfindungsprozess. Was will ich? Man hat verschiedene Werkstätten, man kann die Techniken auch alle ausprobieren und findet dann tatsächlich dort sein Medium. Und ich habe mich ja nach der Akademie eben auch gefragt, wie kann ich danach davon leben? Und oder muss ich eben erst quasi tot sein als Künstler, um eine gewisse Berühmtheit zu bekommen? Und aus dieser Frage heraus habe ich dann eben meine Abschlussarbeit gemacht, den Museum Shop Barbara, wo ich mich einmal komplett selber vermarktet habe. Auch mit der Frage, muss ich mich selber vermarkten oder was muss ich auch viele Arbeiten machen, die eigentlich nicht so jetzt zu meinem Kunstverständnis gehören, damit ich eben einfach überleben kann oder davon leben kann. Und habe dann diesen Museum Shop Barbara kreiert. Also ich muss dazwischen sagen, ich habe ja an der Akademie als Student, habe ich mir dann auch überlegt, was für einen Job ich nebenbei machen kann. Ich habe früher in der Kneipe bedient und habe irgendwann dann auch einfach gemerkt, Mensch, wenn ich jetzt einen Nebenjob mache, warum mache ich keinen, der schon in diesem Kunstbereich eigentlich ist? Und da kamen wir haben sehr viele Ausstellungen besucht, auch mit unseren externen Dozenten an der Akademie. Und eines Tages war ich in der Galerie Lindig in Palo Detto, haben wir eine Ausstellung angeguckt und sie hat eben just in diesem Moment dann eben auch gesagt, ja, wenn jemand Interesse hat, ich suche eine Mitarbeiterin. Und da habe ich mich eben gemeldet und so fing das an, dass ich dann in meinem Studium schon in der Galerie Lindig Palo Detto mitgearbeitet habe und da dann sozusagen auch mal die Sicht von der anderen Seite mitbekommen habe.
Aber nochmal zu diesem Punkt der Selbstzweifel. Kennst du Selbstzweifel oder nicht?
Ja, ich kenne auch Selbstzweifel. Also besonders nach Klassenbesprechungen, die ja manchmal etwas forsch auch waren und sehr persönlich auch, gab es schon Selbstzweifel. Auch wenn man sehr starke Kritik bekommen hat, dass das eigentlich gerade da schiefgegangen ist oder nichts ist, was man da macht und dass man sich einfach doch nochmal ganz anders anstrengen muss, hat man immer wieder Selbstzweifel auch gehabt und kommt auch wieder zurück. Also ist auch jetzt heute noch so, auch gerade jetzt in dieser Situation reflektiert man natürlich immer, was mache ich da eigentlich? Macht das Sinn? Wie kann ich das jetzt weitermachen? Wie kann ich davon leben? Und so ist es eben auch passiert, dass ich in den letzten Jahren mir einfach auch so ein Standbein aufgebaut habe, dass ich zum einen in meinem Metier arbeite, dass ich sage, ich gebe Kunstworkshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch Senioren und diese Kunstworkshops tatsächlich ein gutes Standbein von mir waren, das mir die Möglichkeit gegeben hat, auch immer noch meine freien Kunstprojekte zu machen.
Aber dieser Punkt, wo man dann, also man kennt das ja auch, wenn man einen normalen, in Anführungsstrichen, normalen Job ist, kennt man ja auch, Sorge, schaffe ich das? Ist das eine Herausforderung, die ich meistern kann? Aber das sind ja Aufgaben, die von außen auf einen zukommen. Du schaffst dir ja deine Aufgaben, also wenn du frei arbeitest, selber. Also auch dein Museumsshop, wo du dann ja auch diese Kommerzialisierung von Kunst schon als Teil deines Konzepts hattest, aber dich ja doch sehr selbstbewusst hingestellt hast und gesagt hast, ich bin so cool, ey, ich mache jetzt gleich einen Shop. Also ich warte jetzt nicht, bis irgendwer sagt, die Frau Engelhardt macht tolle Kunst und jetzt machen wir einen Museumsshop im Germanischen irgendwie eine Ecke mit Sachen von ihr über sie, sondern du hast das ja, das ist ja ein sehr selbstbewusster Ansatz auch. Oder? Also wie bearbeitest du das dann, dieses aus einem Nichts deine Sachen zu schaffen? Oder ist das etwa, also wo kommt das her? Wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin?
Ich glaube, deswegen mache ich Kunst, weil ich gerade in der Kunst, in dieser Auseinandersetzung, also auch mit meinen Gedanken, dass ich mich da eben auch ausdrücken kann. Und ich merke, das ist mir einfach extrem wichtig. Also ich glaube, ich würde total eingehen, wenn ich was anderes mache oder das nicht mache. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, als ich meine Kinderpause hatte, habe ich richtig gemerkt, dass mir das total fehlt und dass ich, und ich glaube, da ist es mir richtig bewusst geworden, dass ich ohne nicht ganz bin. Also mir fehlt was. Und daraufhin habe ich nach meinem zweiten Kind, also als sie beide dann im Kindergarten waren, mich eben für ein Stipendium beworben zum Wiedereinstieg für Frauen und habe das auch bekommen und war total glücklich, ein Jahr unterstützt zu werden und auch wieder in meinem Atelier arbeiten zu können. Und da habe ich erst so richtig realisiert, wie stark mir das fehlt. Ich merke auch, manchmal müssen erst auch so extreme Situationen kommen, damit man überhaupt realisiert, dass das einem fehlt. Ich glaube, als ich Student war, war es für mich ganz klar, ich will das jetzt machen, aber da war das für mich nicht so existenziell. Und danach, also nach dieser Erfahrung, wo ich das Stipendium hatte, war für mich völlig, da war für mich 100%ig klar, fast 120%, das will ich machen, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich glücklich. Und dann gibt es natürlich noch die Schwierigkeit, Wie realisiere ich das, dass ich das eben auch tatsächlich machen kann? Also weil auch mit Familie muss ich ja auch was mit hinzuverdienen. Und deswegen habe ich dann speziell angefangen, war natürlich auch ein bisschen Glückssache, dass ich jetzt über verschiedene Institutionen als freier Dozent auch arbeiten kann. Und hatte eben das Glück, dass ich über den Kinderkunstraum in Nürnberg mitarbeite, auch in Fürth über die Schule der Fantasie, dass ich über den Bezirksjugendring Mittelfranken über Mission ganz oft Projekte eben haben konnte und eben auch noch drei Lehraufträge an der Akademie der Bildenden Künste hatte. Wo ich einfach merke, mir macht das Vermitteln wirklich Spaß und Leuten wirklich zu zeigen, wie kann ich kreativ sein, wie kann ich meine Kreativität überhaupt ausdrücken. Und bisschen schade, dass das jetzt alles etwas wegfällt oder sehr einfach andere Formen annimmt. Aber nichtsdestotrotz habe ich trotzdem, sage ich jetzt noch, Träume oder Ansprüche, dass ich die Idee davon habe, dass ich irgendwann auch wirklich ganz selbstständig als Künstlerin arbeiten kann und jetzt nicht noch angewiesen bin, quasi diese Workshops als Nebenjob machen zu müssen.
Das heißt, du hättest viel mehr Ideen und Projekte in deinem Kopf, als du Zeit hast umzusetzen.
Ja, manchmal, ich habe Ideen und in meinem Kopf, aber manchmal brauchen die auch Zeit, um sich zu entwickeln und auch so zu schlummern. Also manchmal merke ich, ich schmeiß die schon raus, aber die sind noch gar nicht so weit. Und dann funktioniert es auch nicht. Oder dann kommt eigentlich auch gar nicht was rein. Und ich merke, wenn sich manchmal was formuliert oder ich auch eine Anfrage bekomme und es ein neues Projekt ist, manchmal ergibt sich das dann auch, dass das zusammenpasst oder ich mich mit was Neuem beschäftige. Also ich finde es ja auch ganz spannend, immer wieder auch neue Materialien zu finden. Ich habe ja mittlerweile so drei Materialien, also meine Bänder, von Satin und Klebebänder, verschiedenste Formen der Bänder oder mittlerweile auch Lochbleche, was ein ganz neues Material von mir ist, aber auch die Stühle und Bänke. Und die waren ja, sind einfach mittlerweile ein Material geworden, wo man meine Kunst auch erkennt, die sofort einen Wiedererkennungswert hat. Und ja, wo ich auch merke, wo ich mich auch weiterentwickelt habe. Und ich bin spannend, da immer auch noch offen zu sein, was ich noch für neue Materialien zu entdecken kann. Aber die Idee ist schon, dass ich, ja, ich möchte eigentlich unbedingt weitermachen und habe jetzt aber auch das Gefühl, natürlich bin ich manchmal jetzt auch total ratlos, weil man kann nicht planen, man weiß nicht, wie es weitergeht.
Meinst wegen Corona jetzt, gell?
Und aber auch nicht nur in Corona, man hat auch zwischendurch, wenn man so ein Großprojekt hat, manchmal ist es auch so, gibt es dann eine ruhige Phase wieder, wo man auch merkt, wo man immer wieder sich selbst reflektiert und immer wieder nachdenkt, was mache ich jetzt da eigentlich?
Das ist spannend, weil wir ja eigentlich in unserer Gesellschaft immer für unsere Produktivität bezahlt werden. Ne? Und das, wenn dann die Erkenntnis ist, dass auch die Phase, wo oft, also augenscheinlich im Außen nichts passiert, aber diese inneren Prozesse auch eine große Rolle spielen, damit man dann zu einem Ergebnis überhaupt kommen kann. Das ist ja sehr, sehr spannend, weil so ähnlich, ich habe so ähnlich, also ein ganz, ganz weitläufiger Vergleich, aber auch erlebt, als ich letztes Jahr ausgestiegen bin aus der Redaktionsarbeit und dann ja auch 3 Monate zu Hause war und das nicht konnte. Und das haben viele erzählt, die von Kolleginnen, die auch ausgestiegen sind aus der Redaktion und die sie jetzt versuchen, selbstständig zu werden oder irgendwas suchen, dass es uns nicht gelungen ist, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal still zu sein und nicht gleich wieder in so einen Aktionismus zu verfallen. Aber eigentlich ist das eine wahnsinnige Qualität, finde ich, oder? Also auch so selbsterkenntnismäßig.
Ja, auf jeden Fall. Also einfach auch mal nichts zu tun, auch mal wirklich nachdenken oder auch einfach mal zu warten. Also diese Aspekte behandle ich ja auch gerade in meiner Kunst, wo ich 2010 meine zweite Performance im öffentlichen Raum gemacht habe mit der Wartebank vom Hauptbahnhof in Fürth. Habe ich ja 3 Tage, jeweils einen Arbeitstag, 8 Stunden gewartet. mit nichts tun, sondern nur gewartet. Was natürlich das Ganze auch hinterfragt. Kann ich mal warten? Muss ich ständig was tun? Diese ganze Hektik, die in diesem Alltag da ist. Und auch in meinen Workshops sage ich auch zu den Teilnehmern, ich sage ihnen, ihr sollt jetzt eine Skizze machen, eine Idee entwerfen, wie ihr dann euer Kunstwerk ausarbeitet. Und diese Idee kommt bei mir auch nicht sofort. Also es macht auch nicht Schnipp und ich habe innerhalb von 3 Sekunden eine Idee. Manchmal, ich sage denen auch ganz bewusst, sie dürfen auch mal zum Fenster rausschauen, sie dürfen auch mal 3 Minuten die Decke anschauen, um einfach mal wieder zu sich zu bekommen und zu überlegen, was will ich denn überhaupt? Und ein Skizzenblatt ist ja da ganz toll, da kann man ja einfach drauf rumkritzeln und es ist ja völlig egal, man muss nicht mal radieren, aber alle wollen immer sofort auch radieren und ich sage, man kann es auch einfach umdrehen und man kann einfach mal wild drauf loslegen, was einen so durch den Kopf schießt. Und ich merke, das ist ganz schwierig. Auch in der Schule wird immer gefordert, Leistung, 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 Leistung. Und dieses sich zurücknehmen, ich lasse mir mal 5 Minuten Zeit, um überhaupt mal zu überlegen, das ist ganz schwierig für viele Leute, da einfach auch mal loszulassen. Und das ist aber wichtig. Das ist wichtig, um eine Idee zu finden. Ich glaube, Künstler setzen sich ja auch ins Atelier und die sitzen auch mal vor ihrer Leinwand und schauen die auch einfach mal nur an und überlegen und denken einfach nach, was will ich da überhaupt machen?
Du hast mir erzählt, der Professor Knaub, als du in der Ausbildung warst an der Akademie, hat gesagt, also wichtig sei es eben zu finden, was du bist und dazu gehört ja wahrscheinlich oft auch aus Vorgaben rauszufallen oder sich von was zu distanzieren. Oder würdest du sagen, du hast schon das gefunden, was du bist?
Ja, ich würde schon sagen. Also ich sage dazu sogar, ich weiß jetzt, dass ich das machen will und dass mir das ganz wichtig ist und dass ich darüber mich auch ausdrücken kann. Und ich brauche gar keine viel Hobbys nebenbei, weil mich das einfach so erfüllt, mit Kunst zu arbeiten. Mein Professor Werner Knaub, der hat eben damals auch zu uns in der Klasse gesagt, ihm ist es total wichtig, dass wir genau das finden, was wir wirklich machen wollen. Also wo wir uns darin wiedersehen. Und für ihn ist es völlig okay, wir müssen nicht Maler werden, wir müssen auch kein Künstler werden. Wenn wir plötzlich wissen, meine Passion ist, dass ich jetzt Blumenverkäufer werde, dann sollen wir Blumenverkäufer werden. Und das fand ich einen ganz wichtigen Satz, auch einfach zu reflektieren, was will ich denn eigentlich? Ist es was für mich? Und so habe ich eben dann auch immer mehr hinterfragt, warum male ich eigentlich, warum beziehe ich die Leinwand, und bin mit dieser Hinterfragung und mit dieser Reflexion dann auch drauf gekommen, dass ich angefangen habe, die Leinwände nicht mehr mit Leinwand zu bespannen, mit einem Stoff, sondern dass ich angefangen habe, aus den Keilrahmen sozusagen die als Objektträger benutzt habe, und Holzlatten und Reißverschlüsse, und ich habe dann richtig gesucht, andere Materialien, und die ich da drauf montieren kann, und bin dann letztendlich da zu einer Art Objektkunst gekommen, wo mein Bild dann Objektträger war. Und genau, also wir wurden auch angeregt, darüber nachzudenken, was wollen wir denn damit und was wollen wir damit aussagen?
Jetzt ist das ja ein Empowerment-Podcast, wo es auch so um die Frage geht, spielt Gender eine Rolle für das, was man tut? Hast du jemals in deiner Entwicklung, sei es im Studium oder später, du bist ja auch Kuratorin der Blauen Nacht in Nürnberg, sei es bei Stipendien, bei Preisen, hast du mal das Gefühl gehabt, dass Gender da eine Rolle gespielt hat oder spielt?
Also mittlerweile wird schon sehr darauf geachtet, dass auch Frauen zum Zuge kommen. Aber ich glaube, da muss immer noch dran gearbeitet werden. Ich merke es jetzt vor allem, ich bin jetzt 46 Jahre alt und habe eben gerade durch meine Kinderpause erst später wieder angefangen. Ich habe ja dann noch mal ein zweites Studium gemacht, von 2010 bis 2013, den Aufbaustudiengang Kunst und öffentlicher Raum bei Simon Decker. Und da war ich ja dann schon 37 war ich dann, als ich das angefangen habe. Da war ich dann sozusagen ein älteres Semester an der Akademie der Bildenden Künste. Und da habe ich dann einfach gemerkt, wenn ich mich bewerben will für Stipendien, gibt es überwiegend Stipendien für junge Künstler, die maximal bis 35 gehen. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach, das ist nicht genderneutral, weil es gibt viele Frauen, die dazwischen was anderes gemacht haben, vielleicht auch eine Familie gegründet haben und erst nach der Familiengründung tatsächlich wieder einsteigen und anfangen, Kunst zu machen. Also ich bin jetzt in meiner Kunstschaffensblüte, sage ich jetzt mal, würde mich gern bewerben, kann mich aber für vieles gar nicht bewerben, weil ich einfach rausfall, weil ich jetzt schon zu alt bin. Hört sich ein bisschen an, wie wenn ich schon eine Oma wäre.
Wie alt ist dein Sohn?
Mein Sohn ist jetzt 16.
Oh ja, das war ein bisschen Oma. Nein, Quatsch.
Nein, aber
ich meine, das betrifft ja die Männer auch. Die sind ja auch mit, wenn du sagst, bis 35 gehen die Stipendien. Also es setzt ja immer voraus, ich kann total nachvollziehen, was du sagst, weil eben das noch so ist, dass die Familienarbeit dann bei den Frauen ist, in vielen, vielen Fällen. Und dann die Kunst sozusagen zurückgesteht oder die berufliche Tätigkeit, welche auch immer. Von daher stimmt das natürlich. Und das muss ich immer lachen, wenn du sagst, die Frauen gründen Familie, Männer gründen auch Familie und sind auch irgendwie 35 und haben dann vielleicht auch noch Lust, was Neues nochmal zu probieren. Generell ist ja vielleicht diese Festsetzung von Altersgrenzen irgendwie bescheuert.
Ich finde es wichtig, dass es auch Möglichkeiten gibt, gerade für junge Künstler, sich zu bewerben, dass es da auch eine Altersbegrenzung gibt. Aber danach sollte es eben auch noch was geben, gerade auch sowohl für Männer als auch für Frauen, sich über der Grenze von 35 auch noch für Sachen bewerben zu können. Und da ist es natürlich sehr, sehr, da gibt's fast nichts in der Landschaft. Es gibt wenige, die ohne Altersbeschränkung sind, und es gibt noch weniger, die dann jetzt speziell dann für Frauen sind. da gibt es einfach noch, da finde ich, da ist ein ganzes Stück Nachholbedarf. Und mir ist eben auch aufgefallen, also ich finde ansonsten, ich fühle mich da total wohl in meiner Kunstwelt und da finde ich, gibt es nicht viele Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Aber wenn ich interviewt werde, ist mir oft aufgefallen, wenn männlicher Künstler interviewt wird, wird er nie nach der Familie gefragt, wie er das schafft, Kunst und Familie unter einen Hut zu bringen. Ich hingegen als Frau werde total oft gefragt und dann dreht sich das Interview irgendwann darum, wie ich es schaffe, als Mutter Kunst und meine Familie unter einen Hut zu bringen. Genau, was ich da mache und ich wäre ja so aktiv und es geht natürlich auch nur, weil ich einfach einen Mann habe, der mich sehr unterstützt und wo wir uns gegenseitig einfach gut absprechen, dass ich eben auch meine Freiräume habe und was machen kann. Also ohne meine Familie, die so offen wäre, könnte ich das ehrlich gesagt auch nicht machen.
Aber ich sehe gerade in meinem Bücherregal, Maria Lasnik, kennst du bestimmt, die österreichische Künstlerin. Und die thematisiert es relativ oft, dass sie ja kinderlos geblieben ist und sie sehr gelitten hat unter dieser Kinderlosigkeit, aber eigentlich das Gefühl hatte, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, was ich über sie weiß, dass sie keine Alternative hatte. Also entweder Kunst oder Familiengründung. Von daher ist das ja schon, ich verstehe, was du sagst, ich finde es auch bescheuert, wenn egal welche Frau immer gefragt wird, ja, und wie geht das, Karriere und Kinder? Und das ist aber toll. Aber es lässt sich ja auch nicht wegleugnen, dass es eine Fragestellung ist.
Natürlich, das ist
für jeden individuell, meine ich. Ne?
Das ist auch eine ganz wichtige Fragestellung, weil das, also auch für mich ist es oft ein Spagat und es ist natürlich auch oft eine große Herausforderung. Und einerseits liebe ich es, wie meine Kinder mich auch inspirieren für meine Kunst. Also die geben mir da auch ganz viel. Die haben mir auch zum Beispiel oft Zeit gegeben, weil ich manche Sachen nicht sofort machen konnte, dass ich darüber eben erstmal ein paar Tage nachdenken musste, weil ich einfach keinen freien Zeitraum hatte. Und und das hat mir dann wieder ganz viel gegeben, wo ich Sachen wirklich bis zum Ende denken musste, bevor ich das machen konnte, weil ich einfach nur einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung habe, wo ich meine Kunst realisieren konnte. Und andererseits merke ich aber auch, habe ich natürlich dadurch Einschränkungen, dass ich einfach nicht alles machen kann. Ich kann mich jetzt nicht für ein Jahresstipendium bewerben, wo ich ein Jahr komplett weg bin. Also das geht gerade noch nicht. Später dann schon. Ich habe ganz viele Pläne. Aber jetzt im Moment, könnte ich das einfach nicht machen. Und aber dieses Thema, und ich muss sagen, zum Glück können wir nicht alles bestimmen. Also wir Menschen jetzt. Kinder bekommen war nicht wirklich geplant von mir, auch nicht so viele.
Drei. Du hast drei.
Ich habe drei Stück. Und es hat einfach gepasst. Ich war tatsächlich irgendwann schwanger und da musste ich mich auch einfach mit dieser Situation auseinandersetzen, dass ich das jetzt bin und auch überlegen, wie kann ich das vereinbaren. Aber für mich war ist nie eine Option, dass ich jetzt dann, weil ich Mutter bin und eine Familie habe, dann gar nichts mehr mache. Also das gab es für mich. Also sowas wäre für mich dann ein vorjahrhundertliches Denken, dass ich dann sage, ich werde jetzt Hausfrau und kann nichts machen. Das ist ja oft, das ist ja eine ganz allgemeine Meinung, dass so viele Frauen zu Hause sitzen, die akademische Abschlüsse haben, hoch dekoriert sind und selbst in Halbtagsstellen oder Drittelstellen arbeiten könnten, das auch gerne machen würden, aber es von der Gesellschaft einfach noch nicht vorgesehen ist und es einfach dieses Stellenangebot in dem Sinn noch nicht gibt. Es gibt jetzt schon Stellen, wo man sich halbe Stellen teilen kann, also eine Stelle, wo jeder eine halbe macht, aber das ist einfach noch zu wenig. Das ist noch in ganz jungfräulichen Schuhen, sage ich jetzt mal.
Ja, du hast ja das so schön erzählt. Also mir, bevor wir jetzt hier mit der Aufnahme angefangen haben, dass du mal mit deinen Kindern Eis essen warst und einfach nur mit der Eistüte dich kurz hinsetzen wolltest, damit die in Ruhe und ohne sich komplett einzusauen irgendwie das Eis essen können, als sie klein waren. Und das nicht ging, weil die gesagt haben, wenn du jetzt nicht auch irgendwie noch was bestellst oder so, solltest du dich bitte da jetzt nicht hinsetzen. Und dann deine Idee kam. Ich glaube, es war für die Stühleaktion auf der Fürther Freiheit einfach mit diesem sich aufhalten im öffentlichen Raum, ohne halt irgendwie was zu kaufen, ohne was zu konsumieren, einfach sich in unseren Städten, die ja uns allen gehören und die wir alle mit unseren Geldern bezahlen, was ich auch immer spannend finde, die aber so wenig für uns gemacht sind oft, finde ich, gerade die Plätze auch in Nürnberg. Also du hast auch Inspiration natürlich aus deiner Lebenserfahrung, die viel mit deinen Kindern zu tun hat. Gibt es da noch andere Beispiele oder außer dass Kinder deinen Alltag strukturieren, ganz klar, weil sie ihn limitieren zeitlich auch?
Naja, also dadurch, dass man einfach ein bisschen an, ja, häuslich gebunden ist oder beziehungsweise auch örtlich gebunden, ist es schon so, dass ich mich, kam das auf ganz natürliche Weise, dass einfach der ein Ideengeber mein persönlicher Alltag war. Und der inspiriert mich bis heute, mit Familie und ohne Familie, weil mir auch jedem passieren ja immer wieder irgendwelche seltsamen Sachen, auch im öffentlichen oder im Außenraum, wo man sagt, also das findet man total komisch. Eigentlich, warum ist das überhaupt so? Ich bin natürlich jetzt durch meine Kunst, dass ich oft schon so gepolt, dass ich Sachen oft sehr schnell hinterfrage. Was mache ich da eigentlich? Was tue ich da eigentlich? Wieso ist das so? Und das kam natürlich nicht sofort. Als ich mit meinen Kindern einkaufen war, eben jeder hat eine Kugel Eis bekommen, aber die einfach noch so klein waren, wenn ich da ein paar Schritte gegangen wäre, wäre das Eis überall gewesen, nur nicht im Mund und im Magen. Und ich wurde wirklich darauf hingewiesen, dass ich mich jetzt nicht hinsetzen darf, weil ich keinen Kaffee kaufe. Und das fand ich einfach schier unmöglich. Also ich finde, und dann ist es mir aufgefallen, ich habe eben recherchiert, warum ist das eigentlich so? Warum kann ich mich in der Stadt nicht irgendwo hinsetzen? Es gab überhaupt keine Sitzmöglichkeit, außer bei eben Cafés oder Institutionen, und da durftest du dich nur hinsetzen, wenn du tatsächlich auch was kaufst. Finde ich einerseits natürlich auch wichtig, damit das Geschäft überlebt, aber andererseits fand ich das eben auch nicht gut, dass es einfach keine freien Bänke gab, wo man sich einfach konsumfrei hinsetzen kann. Und immer mehr damit habe ich mich natürlich dann in meinem Aufbaustudiengang beschäftigt, wo wir uns ganz speziell eben mit private Räume, öffentliche Räume und halböffentliche Räume beschäftigt haben und was man damit machen kann. Und auch in meinem Studium war ich ja dann angewiesen, dass ich eine Idee entwickeln sollte oder ein Projekt. Und da bin ich dann eben auch unter anderem auf dieses Stuhlprojekt gekommen.
Wie ist das denn für dich? Weil ich glaube, beim Stuhlprojekt warst du weniger präsent, hast da weniger selber gesessen, aber bei dieser Bankinstallation vom Fürther Bahnhof saßt du ja dann auch. Wie ist das denn? Für dich musst du dich da überwinden, dich da mit zum Teil deiner Installation zu machen. Was macht das mit dir?
Also gerade wenn ich so Aktionen im öffentlichen Raum mache, wo ich direkt beteiligt bin oder auch dastehe, finde ich es, bereite ich mich natürlich auch darauf vor, und mir ist klar, dass mir auch Kritik entgegengebracht wird. Und ich fand es auch schon immer spannend, Performances von der Marina Abramović. Die sind ja speziell darauf ausgelegt, dass sie nicht nur eine Stunde sind, sondern mindestens 4 bis 5 Stunden gehen und ab da eigentlich die Performance erst anfängt. Und ich habe auch gemerkt und fand es spannend, das auch mal auszuprobieren, so ein längeres Projekt, wo du wirklich mehrere Stunden am Stück da sitzt. Und das Gute daran finde ich, oder hab ich für mich dann persönlich gemerkt, nach 2-3 Stunden ist man einfach so, wie man ist. Also man kann da auch nicht mehr spielen. Das ist nicht durchzuhalten. Du kannst nicht 3 Tage, 8 Stunden lang irgendwas vorspielen. Also das ist dann was ganz Ehrliches, was da passiert. Und ich war natürlich oder bin natürlich da auch offen oder auch neugierig, was da passiert und was da entgegenkommt. Und im Hintergrund weiß ich natürlich auch, wenn da Kritik kommt, man muss natürlich da auch kritikfähig sein, sage ich jetzt mal dazu, weil natürlich sagen die Leute, Mensch, jetzt sitzt die ja da immer noch, die spinnt ja, was macht denn die da? Und das ist mir natürlich auch bewusst, aber andererseits finde ich es auch spannend, und das ist ja der Punkt, wenn ich das mache, will ich das ja ausprobieren, will ich an meine Grenzen gehen, will ich Grenzen ausforschen, wie weit kann ich überhaupt gehen?
Was macht das mit deiner Selbstwahrnehmung? Also gehst du dann, also veränderst, also du sagst, irgendwann kannst du nicht mehr spielen, dann bist du halt Barbara. aber verändert sich Barbara bei solchen Installationen?
wie soll ich das sagen? Also gerade so Aktionen, ich weiß nicht, ob ich mich dann verändere, aber es verändert natürlich, es macht was mit einem, auch mit seinem eigenen Bewusstsein. Also man sieht Sachen anders. Man bekommt auch allein schon, kommen dann Sachen, wo ich vorher nie dran gedacht habe, das kannst du auch nicht planen. Und mir kam dann auch erst bei der Situation, wenn ich wo eine Aktion mache und ich stelle mich an einem Platz und ich bin vorher immer nur über den Platz gelaufen und ich stelle mich jetzt dann da in der Ecke, passiert oft auch mir, dass ich einen Platz plötzlich ganz neu wahrnehme. Nur weil ich immer an der Ecke stehe und mir, da kommt auch wieder die Zeit, mir mal die Zeit nehmen, den Platz einfach von einer ganz anderen Ecke anzusehen. Und was die Leute mir dann auch mitteilen, das inspiriert mich auch wieder zu neuen Sachen und zu neuen Fragestellungen. Die haben ja dann auch, die teilen mir ja dann Sachen direkt mit. Als ich in der Galerie gearbeitet habe, habe ich oft gemerkt, da ist so eine Diskrepanz zwischen dem Besucher und dem Künstler. Und eigentlich möchte man, dass da ein Kontakt entsteht. Aber oft ist es ganz schwierig oder man traut sich gar nicht so, direkt da auf den Künstler zuzugehen. Und in dieser Aktion auf der Straße fand ich dann umso interessanter, mal wirklich Reaktionen zu bekommen. Also die Künstler, die freuen sich ja, wenn sie auch Reaktionen bekommen. Auch wenn du jetzt eine Ausstellung hast und da sind 100 Leute drin und keiner sagt, aber was, dann ist es, ich weiß nicht, das ist nicht, ja, der Künstler wünscht sich dann eigentlich, ich hätte gerne eine Reaktion, weil er dann auch sieht, was mache ich da. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass Künstler zum Beispiel, dass es auch Preise gibt und dass man auch Preise bekommt, weil das gibt dann auch die Bestätigung, dass man das Richtige macht, dass das gut ankommt, dass das verstanden wird, auch wie man sich ausdrückt, was man da macht und dass man quasi auf dem richtigen Weg ist. Und das war sozusagen Intentionspunkt von mir, auf der Straße was zu machen, weil mich das einfach interessiert hat. Und der andere Punkt war einfach, weil ich tatsächlich Reaktionen bekommen habe und nicht einfach nur Schöngerede, sondern ich habe ganz ehrliche Reaktionen bekommen, die zwar teilweise manchmal auch hart sind, ganz skurril sind und aber auch andererseits total überschwänglich und total glücklich und euphorisch, weil man Leute so begeistern kann.
Es gibt ja diesen, ich habe ich jetzt gelernt, diesen Begriff Katalysator-Moment oder Katalysator-Erfahrung oder so, also wo man selber in einem Entwicklungsprozess ist, aber so Zwischenschritte macht, also wo man der nächste Schritt geht, aber der ist auch noch nicht richtig. Also der fühlt sich auch noch nicht richtig an, aber da kommt noch mal eine Erkenntnis oder der ist noch mal nötig, um dann an einen Punkt zu kommen, wo es dann vielleicht stimmiger ist, das, was man tut, mit einem selber. Ich finde den Begriff so schön, Katalysator-Moment. Hattest du so Momente in deinem Leben, wo sich noch mal für dich ganz entscheidend was verändert hat? Oder war das, würdest du es als so einen durchlaufenden Entwicklungsprozess beschreiben? Also ohne diese Momente, an die du dich jetzt noch erinnerst, wo du sagst, Mensch, da habe ich dann plötzlich angefangen, anders zu arbeiten, anders zu denken, vielleicht auch gnädiger mit mir zu sein, mehr Verständnis mit mir zu haben, mit anderen. Also gibt's sowas?
Ja, klar. Das waren auch immer wieder Schritte, wo was Neues anfing. Also wo ich von der Gestaltungsforce an die Akademie ging, wo ich dann nach der Akademie aufgehört habe. Das waren meistens immer so Schritte auch, wo ich mich eventuell für ein neues Genre interessiert habe. Davor habe ich ja nur so Installationen gemacht mit meinem Abschluss, wo ich selber in meinem Museumshop drinnen stand. Da hat man richtig so im Nachhinein habe ich gemerkt, das war so der erste Versuch einer Aktionskunst, weil ich ja selber die Museumshop-Verkäuferin war. Ganz alleine raus hatte ich mich also ich habe mich so in Etappen vorgewagt und habe dann danach habe ich meinen Geburtstag auf der Straße gefeiert, weil ich mir überlegt habe, warum feiere ich den immer mit mir selber, also und nur mit meinen Freunden, die ich kenne. Und da habe ich aber dann gemerkt, dass ich das wichtig finde, diesen Aufbaustudiengang zu machen. Ich habe mich natürlich da auch viel unterhalten und das war auch nochmal ein wichtiger Schritt für mich, weil ich da einfach auch nochmal viel gelernt habe dabei und mich auch nochmal ganz anders sortiert habe.
Aber war das auch mit Selbstzweifeln verbunden? Oder waren, das hört sich jetzt immer so an, ja, und dann habe ich das gemacht und dann habe ich gefunden, ja, und jetzt mache ich, also es hört sich sehr freudvoll, was ja super wäre, wenn du sagst, das waren so freudvolle Prozesse und dann kam eine neue Idee und dann habe ich den Aufbaustudien gemacht und es wäre super, also es wäre klasse, wenn dein Leben so eine Entwicklung von immer mehr drauf und alles, weißt du, das wäre ja super, aber war das immer easy?
Nein, das ist nicht immer easy. Auch einfach, es ist auch nicht so, dass ich mich bewerb und dann werde ich immer sofort genommen. Das sind natürlich alles Prozesse und das sieht man oft gar nicht bei Künstlern. Bei Künstlern habe ich das Gefühl, hat man oft die Wahrnehmung, dass da gibt's, wir stehen nur auf Vernissagen und die sind ganz toll und es ist immer eine ganz tolle Eröffnungsparty und das ist es aber gar nicht. Es wird gar nicht wahrgenommen, dass wir auch davor vielleicht schon mindestens ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr an dem Projekt sitzen, das ausgefeilt haben. Da sitzen wir auch, manche haben schon gefällt, es schaut aus der Tisch wie bei einer Sekretärin. Man hat den Rechner da, man arbeitet Pläne aus, man konzipiert, man macht Materialrecherchen, man ist für sich. Und wenn man dann seine Vernissage hat, ist das dann nach langer Arbeit der Punkt, wo man dann endlich zeigen kann, was man gemacht hat und ist natürlich ganz gespannt drauf auch, wie das ankommt. Und natürlich hat man dazwischen auch immer mal wieder Selbstzweifel, ob das auch stimmt und passt. Und man fragt sich auch immer wieder durch, wie kann ich mir das auch finanzieren? Wie kann ich mir das Material auch finanzieren? Wo bekomme ich mein Material her? Das ist natürlich auch eine Frage. Es ist nicht so, dass wir einfach dann in den Kunsthandel reingehen und sagen, jetzt tue ich mal hier für ein paar hundert Euro einkaufen. Also das müssen wir genauso planen und haben da genauso Sorgen. Passt es dann noch, dass wir die Miete zahlen können? Dass ich meine, dass das alles auch in mit reinpasst. Also auch wir müssen kalkulieren, wir Künstler, und wir sind oft erst ganz viel für uns zurückgezogen, bis wir dann tatsächlich ein Projekt auch zeigen. Und manchmal ist auch ein Projekt nicht sofort da. Man versucht sich natürlich auch zu bewerben und es ist natürlich umso toller, wenn das Projekt dann so gut ankommt, dass man genommen wird. Man darf aber nie vergessen, dass es auch situationsbedingt ist, dass Projekte genommen werden. Das Projekt kann extrem gut sein. Es kann aber ein anderes Projekt da sein, was dann genommen wird, weil es gerade besser einfach noch besser zu dem Raum passt oder zu dem anderen Projekt gerade kein Raum da ist. Und das ist zum Beispiel spannend, dadurch, dass ich jetzt auch meine Kuratorentätigkeit bei der Blauen Nacht habe und ja auch viele Bewerbungen sichten muss, gibt es auch viele Bewerbungen, die ganz toll sind, die aber gerade dann nicht ganz so gut dazu gepasst haben oder dann zu ähnlich zu einem anderen Projekt sind. Und ich mache selbst oft die Erfahrung, dass ich mit Inschulungssitzungen mit in die zweite Runde reingekommen bin, aber dann doch leider nicht den Zuschlag bekommen habe.
Hast du dann Selbstzweifel? Bist du dann also wie gehst du damit um? Das ist ja eine Form von Niederlage vielleicht, oder siehst du das nicht so?
Also wenn man eine Absage bekommt, ist es grundsätzlich nicht schön. Das gefällt mir auch nicht, weil man hat ja auch ein Stück weit sein Herzblut mit reingesteckt und versucht, das so gut wie möglich zu machen und findet es schade. Und das ist auch wie wenn ich so einen Berg erklimmen muss oder ersteigen will. Man muss es immer wieder probieren und ich glaube, man darf auch die Hoffnung da nicht aufgeben. Und toll ist natürlich, wenn man dann einfach Kollegen hat und Freunde oder auch Förderer, die da einen immer wieder unterstützen und sagen, komm, mach weiter, ich schlag dich nochmal vor. Das gibt einem natürlich dann Halt. Aber ich denke, jeder Künstler hat auch immer wieder seine Selbstzweifel. Also mein Lebenslauf hört sich zwar so durchgehend an, ich war da und da und da, aber das war auch mit viel Arbeit verbunden und wo ich auch gesagt habe, du hast es aber verdient oder so, kommen dann auch Kommentare. Aber manchmal finde ich es auch schwer, weil man muss immer wieder sich aufraffen und eine Überzeugungskraft haben. Also es ist nicht so wie bei einer Arbeit, dass ich eine Arbeit habe, die ich einfach verrichte und dann kann ich sie ab, sondern man muss sich auch selber wirklich immer wieder aufbauen und sagen, ich probiere das jetzt trotzdem nochmal. Was kann ich da ändern? wie kann ich was machen. Zum Beispiel, ich finde es jetzt ganz spannend, dass gerade jetzt in der Situation Kunst und öffentlicher Raum auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommt. Also gerade Kunst, also öffentlich heißt, es gibt ja auch private Räume, die öffentlich sind. Aber jetzt ist gerade der Außenraum gerade ganz aktuell. Und man sollte jetzt seit letztem Jahr von heute auf morgen lauter Projekte Kunst im öffentlichen Raum.
Und deine Zeit, Corona ist deine Zeit.
Zum einen ja, zum anderen nein, weil es einfach furchtbar anstrengend ist. Auf einmal soll man für möglichst wenig Geld ganz tolle Projekte für den Außenraum bringen. Aber leider sind die Projekte im Außenraum immer oft doppelt oder dreimal so teuer wie Projekte in einer Galerie.
Wegen der Dimensionen, oder?
Allein wegen den Dimensionen, wegen der Größe, die Fläche, dazu kommt immer auch noch die ganzen Schutzmaßnahmen und Bestimmungen hinzu, dass es sozusagen vandalensicher sein muss, dass niemand was machen kann. Brandschutz gibt es auch, also soll man nicht vergessen, auch im Außenraum. Das musste ich sehr, sehr stark lernen. Ich wurde auch schon gefragt, wo bei meiner Straßeninstallation der Fluchtweg ist, wo ich mich auch manchmal wundere, also eben am einen und am anderen Ende der Straße. Und da gibt's eben auch im öffentlichen Raum gibt es ganz, ganz viele Regeln und Bestimmungen, die man beachten muss. Und wenn man natürlich da mit der öffentlichen Hand arbeitet, das kostet auch alles immer Geld. Das heißt, wenn man Absperrungen beantragt, verschiedene Sachen. Das ist alles sozusagen mit Geld verbunden. Und vor allem diese Dimension, die man hat, einfach diese Größe, ist einfach völlig anders. In einem kleinen Raum sind 2 Meter viel, im öffentlichen Raum sind 2 Meter gar nichts.
Aber ist es wirklich so, dass jetzt die Städte mehr Aufträge oder Fördermittel da sind, plötzlich für öffentlichen Raum, weil die Leute jetzt seit Corona sich innen nicht mehr, das wäre ja irgendwo auch bei all der Problematik was Positives, wenn jetzt plötzlich Fördermittel für Kunst im öffentlichen Raum da wären, weil die Leute nicht anders können, als halt wenn sich mit viel Abstand im öffentlichen Raum zu bewegen?
Naja, sagen wir mal so, einfach nur, manche Mittel sind da. Es gab ja die Idee vom kleinen Grenzverkehr letztes Jahr. Da gab es auch diese Ausschreibung, da habe ich mitgemacht.
Was ist das?
Das war eine Förderung für Künstler eben, aber es ist eben immer damit verbunden, dass es eine Ausschreibung ist und ohne, dass du mitmachst und dann eventuell die Chance hast, dass du genommen wirst, gibt es dann auch quasi, wenn du nicht genommen wirst, kriegst du auch wieder kein Geld. Und der kleine Grenzverkehr war von der ARGE, das war sozusagen die Metropolregion Nürnberg, Schwabach, Erlangen, die haben sich zusammengetan und da konnten die Künstler eben ein Projekt einreichen und haben nur für die Einreichung Geld bekommen. Und es wurde dann den einzelnen Städten überlassen, ob sie das Projekt dann auch realisieren. Mein Projekt heißt jetzt #Bilder, #Stadt, wo ich mit Verkehrsschildern arbeite, die Verkehrsschilder neu gestaltet habe und diese im Straßenraum verteile. Das sollte eigentlich letztes Jahr schon zur Kulturpreisverleihung stattfinden, ist aber leider eben ausgefallen, obwohl es auch im Außenraum ist. Aber wir haben gesagt, es war ja auch kein Publikum im Außenraum. Und da habe ich eben mir überlegt, speziell was überlegt, wie kann ich was im Außenraum machen? Und dieser Wettbewerb war natürlich auch so ausgeschrieben, wie man Kunst eben anders auch über die Grenzen eben stattfinden lassen kann. Und das wird jetzt aber nachgeholt eben im Juni. Da haben wir im 4. Initiative, die heißt Freiluftgalerie. Da wollen wir eben speziell Orte im Außenraum bespielen mit Künstlern und Künstler, die da kuratieren. Und mein Projekt wird da eben auch realisiert. Und das war eben auch jetzt ein Projekt, wo ich speziell drüber nachgedacht habe, wie kann ich Kunst zeigen, ohne dass die Leute in einen Innenraum gehen müssen und quasi kontaktlos sich anschauen können.
Hast du das Gefühl, das könnte der Beginn sein für eine Entwicklung? Also Corona, wir sind immer noch natürlich gefühlt mittendrin und es wird auch noch länger dauern, dass wir uns in Innenräumen nicht so, wer weiß wann, wirklich unbeschwert treffen können. Könnte das der Impuls sein für neue Akzente in den Städten zum Beispiel?
Ja, es wurden jetzt ja speziell Projekte entwickelt, auch letztes Jahr von der Stadt Nürnberg. Haben sie ja mit Geldern, die dann sozusagen von ausgefallenen Projekten auch den Kunstanschlag, Signale aus der Nürnberger Szene, umgesetzt, wo verschiedene Künstler, ich glaube immer 20 Künstler in 3 Dekaden, Plakatwände gestalten konnten. Das war natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Plakatwände zu der Zeit leer waren und einfach da ein Leerstand auch war. Und ich fand es ein ganz bezauberndes Projekt und finde, dass dieses Projekt eigentlich weitergeführt werden könnte, weil das war eine ganz tolle Sache, mal so eine ganze Plakatwand gestalten zu können. Das hat natürlich auch eine ganz andere Größe und da bekommt die Kunst auch nochmal eine ganz andere Präsenz auch im Alltag. Also die kann wirklich nach außen getragen werden und das sehen vielleicht auch viele Leute, die zum Beispiel auch nichts mit Kunst zu tun haben. Ja. Nachdem wir da plötzlich jeweils immer 20 Plakate von Künstlern gestaltet wurden. Und das Projekt hätte es vorher einfach nicht gegeben. Also oder wäre viel schwerer auch realisierbar gewesen. Also weil auch Plakatwände sind ja sehr teuer auch zu mieten, sage ich jetzt mal zum einen. Und aus diesem Notstand heraus sind oft auch jetzt Projekte möglich, die vorher gar nicht oder sind speziell darauf konzipiert worden, dass sie im Außenraum stattfinden.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, weil wir immer nur 60 Minuten aufnehmen können mit dieser wunderbaren App, die ich benutze. Wir sind schon fast durch. Du hast gesagt, du hast viele Pläne im Kopf. Vielleicht können wir mit so einer Frage enden. Ist ja so ganz beliebt, so, wo siehst du dich in 5 Jahren? Ich meine, wir wissen im Moment alle nicht, wo es ein bisschen wegen Corona auch hingeht mit uns. Hast du eine Vision oder einen Wunsch, wo du dich sehen würdest gerne, so mit 50, so wie ich jetzt bin vielleicht?
Also ich habe eher die Vision, dass ich mit Kunst nicht aufhören werde, sondern auch selbst wenn ich 80 bin, werde ich immer noch Kunst machen und da gibt es ja auch tolle Vorbilder, die das ja auch immer noch machen und wo ich in 5 Jahren bin, kann ich gar nicht sagen, aber ich wünsche mir natürlich, dass ich weiterhin meine Selbstständigkeit behalten kann und dass ich jetzt gerade auch durch diese Zeit einfach Wege und Optionen finde. Also ich mache mittlerweile auch Online-Workshops, wo ich mich auch einfach extrem umstellen muss und viele Sachen lernen, auch Tutorials zu drehen und im Filmbereich, was jetzt in dem Fall gar nicht meine Aspekte sind. Und wo ich merke, ja, man muss sich ein bisschen umstellen, man muss sich auch anpassen den Gegebenheiten und eben ja auch auf andere Genres dann noch zugreifen. Aber wie sich das alles entwickelt, ist für mich auch noch ein Fragezeichen. Ich hoffe natürlich, dass ich so, was ich mir jetzt erarbeitet habe, dass ich mir das auch erhalten kann. Das hoffe ich jetzt.
Ja, genau. Weil es ist natürlich eine harte Zeit jetzt auch gerade, ne, mit Selbstständigkeit und diese ganze Geschichte ist ja, es könnte aber auch, weiß ich nicht, unabhängig davon, dass es finanziell natürlich absolut Wahnsinn ist, was im Moment gerade auf Selbstständige wie dich lastet, welcher Druck da ist, könnte es ja vielleicht auch diesen Moment vom Anfang mal innezuhalten, sich mal Zeit zu nehmen, wenn im Außen nicht so viel ist, mal nach innen zu gucken, könnte ja auch was bewegen, also bei dir sowieso wahrscheinlich und vielleicht auch bei anderen. Oder hast du da so eine Gesellschaft, zum Abschluss vielleicht noch so eine visionäre Frage, hast du da so eine Idee, ob wir da vielleicht hinkommen könnten aus dieser Krise heraus oder würdest du gar nicht so hochgreifen?
Doch, ich sage jetzt mal ja. Also weil alle gemerkt haben, also so, dass ich habe jetzt, fange ich mal so an. Ich habe so gemerkt, dass die Zeit, die wurde immer stressiger. Also man hatte immer mehr zu tun, alles musste ist immer schneller gegangen. Und jetzt war auf einmal ein Durchatmen. Also ich glaube, vielen Leuten und auch mir hat es total gut getan, einfach mal wie eine große Verschnaufpause zu haben. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich ständig einen Termin, eine Aktion verpasse, wie eine wichtige Vernissage oder da nicht hingehen kann, weil es zeitlich nicht hinhaut. Dieser Druck ist von mir mal total abgefallen. Und das, muss ich sagen, das hat mir total gut getan, auch einfach jetzt mal Zeit für mich zu haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, Zeit zu haben. Aber wenn dann irgendwann auch einfach dieser finanzielle Druck wieder dazugekommt, dann wird dieses Zeit haben auch wieder unangenehm. Aber ich hoffe, dass man einfach daraus lernt, dass man ja nicht ganz so extrem schnell weitermacht, dass man schon fast das Gefühl hat, man kriegt jetzt einen Herzkasper, weil alles so schnell geht und man gar nicht mehr mitkommt.
Genau, ja, genau, das ist ein gutes, ja, ist es jetzt ein Schlusswort? Es ist ja ambivalent, die ganze Geschichte. Aber es hat zumindest auch positive Aspekte.
Auf jeden Fall.
Okay, Barbara, war wunderschön, dass du da warst. Ich habe sehr genossen, unser Gespräch, fand es sehr intensiv und ich wünsche einfach, dieses Jahr fällt die blaue Nacht aus, aber ich wünsche irgendwie, dass diese großen Projekte nächstes Jahr wiederkommen und ich wünsche dir einfach ganz viele tolle neue Herausforderungen und wir bleiben in Kontakt, hoffe ich einfach. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke schön. Ich habe mich auch gefreut, da sein zu können.
Die gute Nachricht dieser Folge lautet: Auch in Situationen mit neuen Herausforderungen, wo man zum Beispiel beruflich etwas Neues anfängt und damit konfrontiert wird, dass Dinge nicht gelingen, dass man Dinge nicht kann. Auch in diesen Situationen, wo man vielleicht denkt, was hat das mit mir zu tun, mit meiner Geschichte, mit meinem Werdegang, mit dem, der ich geworden bin bis zu diesem Punkt. Auch an dieser Stelle kommen die alten Fragen plötzlich wieder. Die alten Aufgaben, die offenen, die noch nicht erledigten Dinge, die man noch für sich selber bereinigen und in Ordnung bringen muss, die kommen wieder. Und man merkt, dass auch diese neue Situation, zum Beispiel ein neuer beruflicher Anfang, eine Fortführung der alten Fragen ist. Und das kann etwas sehr Beruhigendes haben. Mein großes Thema ist das Thema Selbstfürsorge. Also wie kann ich für mich sorgen? Wie sorge ich auch in Stresssituationen? In Situationen, in denen ich erstmal Dinge nicht kann, dafür, dass es mir gut geht. Und die letzten 6 Wochen hatte ich das auf den Blick verloren und konnte es nicht mehr. Ich habe schlecht geschlafen und nicht mehr meditiert. Und alles war so weg, dachte ich, was mich ausmacht. Und als der Stress ganz groß wurde, hatte ich den Moment der Erkenntnis, der mir gesagt hat, das ist deine alte Fragestellung, nämlich wie sorge ich gut für mich? Und seit ich das weiß, dass ich gar nicht woanders bin, dass ich nicht auf einen anderen Weg gegangen bin durch die neue berufliche Herausforderung, sondern dass ich auf meinem Weg geblieben bin, bin ich wieder ganz entspannt und relaxed. Und es geht mir gut und diese Aufgabe, diese Eigenverantwortung für mich selber ist etwas Wunderschönes und ich nehme die sehr gerne an. Und ich weiß nicht, ob das was mit Alter zu tun hat, dieser Gedanke. Jedenfalls habe ich das erste Mal Brigitte Woman gelesen und fand es cool. Also ich habe immer gedacht, ich kaufe nicht Brigitte Woman für Frauen ab, weiß ich nicht. Wie viel Alter, in welchem Alter? Aber ich habe sie jetzt gekauft und ich habe sie wahnsinnig gerne gelesen. Zum Beispiel ein Porträt von Delia Owens, die mit ihrem Mann Anfang der 70er, in den 50er, 60er Jahren, glaube ich, war das, in Afrika Verhaltensbeobachtungen gemacht hat und als Wissenschaftlerin ganz lange in Afrika war. Und die jetzt mit Anfang 70 den Roman Der Gesang der Flusskrebse geschrieben hat, in dem sie, glaube ich, 10 Jahre saß und voller Geduld gearbeitet hat und der jetzt sehr, sehr erfolgreich ist und jetzt auch von Reese Witherspoon verfilmt wird. Und ich habe einfach dieses Porträt gelesen und bin jetzt offensichtlich in dem Alter, wo ich den Gedanken, dass man, egal wie alt man ist, neue Dinge anfangen kann, total motivierend und cool und wunderschön finde. Weil ich denke, mit je mehr Erfahrung, umso spannender wird jeder Neuanfang auch werden. Und das ist meine gute Nachricht. Wir können alle immer wieder neue Dinge anfangen. Egal wie alt, egal mit welcher Herkunft, egal mit welchen Ideen und Wünschen wir gerade im Kopf unterwegs sind. Und wir können das auch trotz und mit Corona hinkriegen. Also da wünsche ich euch einfach eine inspirierende Zeit der Selbsterforschung und viel Spaß dabei. Und bis zur nächsten Folge. Eure Ute.